davon aus, dass jedes Leben vorbestimmt ist. Also das heißt, dass die Menschen erstmal in der geistigen Form da gewesen sind und erst danach sozusagen in Form eines Lebewesens kommen und dann wird auch die Seele eingehaucht.
Es gibt kein Leben, bis die Wissenschaftler sagen, wann es fängt sich an. Es ist keine theologische oder philosophische Frage, es ist eine wissenschaftliche Frage. Und was der Wissenschaftler sagt, machen wir. Punkt.
Als Buddhisten nicht nur glauben, sondern wissen wir Wiedergeburt. Alle Menschen sammeln gute oder schlechte Energie. Diese Energie verbindet unser nächstes Leben.
Der Hinduismus lehrt in dem Sinne den Beginn des Lebens in dem Moment, wo Seele auf körperliche Materie trifft. Und das ist nach den meisten Traditionen eben der Zeitpunkt der Empfängnis.
Wann beginnt das Leben? Bereits am ersten Tag, wenn Ei und Samenzelle sich vereinigen? Wenn das Herz zum ersten Mal schlägt? Oder erst, wenn der Fötus den Mutterleib verlassen hat? Nicht nur Wissenschaftler streiten über diese Frage, auch die Religionen haben seit alters her versucht, eine Antwort zu finden. Einige schon früh mit erstaunlich konkreten Vorstellungen von den biologischen Zusammenhängen bei der Entwicklung des Embryos.
Die Schöpfung eines jeden von euch wird im Leibe seiner Mutter in 40 Tagen als Samentropfen zusammengebracht, danach ist er ebenso lang ein Blutklumpen, danach ist er ebenso lang ein kleiner Klumpen Fleisch, dann wird zu ihm der Engel gesandt, der ihm den Lebensgeist einhaucht.
So äußert sich Allahs Prophet Mohammed über den Beginn des Lebens. Viele Muslime betonen die große Übereinstimmung mit den Vorstellungen von der Entstehung des Lebens, die die moderne Biologie entwickelt hat. Burhan Kesici von der Islamischen Föderation Berlin.
Man sagt, dass die Wissenschaft, die gut betrieben wird, niemals gegen den Koran sein wird. Also das heißt, alles Wissenschaftliche und alles Richtige muss auch mit dem Koran übereinstimmen. Wenn nicht, dann ist die Wissenschaft falsch. Aber das heißt nicht, dass sozusagen die ganze Wissenschaft in dem Koran drin ist. Also da gibt es vielleicht einige Anhaltspunkte, aber im Endeffekt nicht alles drin.
Doch so konkret die Aussage Mohammeds auch klingt, 40 Tage Samentropfen, 40 Tage Blutklumpen, 40 Tage Fleisch, dann kommt die Seele in den Menschen. Die Muslime sind sich keineswegs einig darüber, wann das Leben beginnt.
Es gibt ja verschiedene Rechtsschulen, wie zum Beispiel die hanefitische Rechtsschule, die besagt, dass erst 3 Monate nach der Befruchtung das Leben beginnt. Dann gibt es zum Beispiel die schafitische Rechtsschule, die besagt 40 Tage nach der Befruchtung. Und dann gibt es halt zum Beispiel die hanbelitische, die besagt, das Leben beginnt schon vorher mit der Befruchtung.
Jede dieser Rechtsschulen ist in einer bestimmten Region der islamischen Welt besonders verbreitet. Die liberale hanafitische Rechtsschule vor allem in der Türkei und auf dem Balkan, die schafiitische Rechtsschule in den moderneren arabischen Staaten wie Syrien oder Ägypten, die konservative hanbalitische Rechtsschule vor allem in den Golfstaaten und in Teilen Afrikas. Die Meinungsverschiedenheiten rühren in erster Linie daher, dass die Frage, wann beginnt das Leben, vor allem im Zusammenhang mit Abtreibung diskutiert wird. Und da nehmen die meisten Muslime wie Burhan Kesici eine strenge Haltung ein.
Da muss man auch, glaube ich, auch andere Quellen herbeiziehen. Und zwar, es geht auch um den Geist, also in Form von, was will man damit eigentlich aussagen? Es ist so, dass der Prophet in einigen Aussagen klar gemacht hat, dass die Abtreibung nur in einem bestimmten Maße erlaubt ist. Zum Beispiel, wenn man über Abtreibung gesprochen hat, was wollt ihr machen, fragte der Prophet. Also das war dann eigentlich eine Ablehnung dessen, was gemacht wird, ohne dass es verboten wird. Und deswegen muss man den Geist dieser Aussage verstehen. Und ich verstehe das so, dass jegliche Abtreibung, wenn keine gesundheitlichen Probleme vorhanden sind, nicht gestattet sind.
Kaiser Marcus Aurelius Antonius fragte Rabbi, wann kommt die Seele in den Menschen? Zum Zeitpunkt der Befruchtung oder erst bei der Bildung des Embryos um den 40. Tag nach der Befruchtung? Rabbi erwiderte, bei der Bildung des Embryos um den 40. Tag nach Befruchtung. Da sprach Antonius zu ihm, ist es denn möglich, dass sich ein Stück Fleisch ungesalzen auch nur 3 Tage hält, ohne zu verfaulen? Müsste es nicht eher so sein, dass die Seele bereits zum Zeitpunkt der Befruchtung eintritt? Da bemerkte Rabbi, die lehrte mich Antonius und ein Schriftvers unterstützt ihn.
So heißt es im Talmud über den Status ungeborenen Lebens. Auch in den klassischen jüdischen Quellen taucht für den Beginn des Lebens der Zeitpunkt 40 Tage auf. Beginnt das Leben nach jüdischer Vorstellung also 40 Tage nach der Befruchtung? Chaim Rotzwaski, Rabbiner der jüdischen Gemeinde in Berlin.
Die ganze Thema von wann das Leben beginnt, ist sehr problematisch, weil wir müssen auch begründen, was bedeutet Leben. Und das ist eigentlich auch eine große wissenschaftliche Frage. Und wir haben noch bis heute nicht keine Antwort.
Wann das Leben eines Menschen anfängt, ist nach jüdischer Auffassung ein göttliches Geheimnis, über das bisher keine Gewissheit herrscht. Chaim Rotzwaski verweist vor allem auf die Wissenschaft. Sollen die Wissenschaftler doch herausfinden, wann das Leben beginnt? Das heißt allerdings nicht, dass das Thema für die jüdischen Religionsgelehrten damit erledigt wäre.
Der Leben beginnt, sagt man, eine Meinung, ungefähr nach 2 Wochen. Andere sagen sofort von Verschwängerung. Und manche sagen 40 Tage. Aber von dem Standpunkt von Abtreibung ist es sofort verboten.
Wie die meisten orthodoxen Juden sagt Chaim Rotzwaski, da man nicht genau weiß, wann das Leben beginnt, sollte man sicherheitshalber den frühestmöglichen Zeitpunkt annehmen, also sofort nach der Befruchtung, und den Embryo entsprechend schützen. Allerdings gilt ungeborenes Leben im Judentum lediglich als potenzielles Leben. Bis zur Geburt wird der Fötus nicht als eigenständiges Lebewesen betrachtet, sondern als Teil des Körpers der Mutter. Und im Zweifelsfall gilt das bereits vollendete Leben der Mutter mehr als das potenzielle des Fötus. Bei Gefahr für Leib und Leben der Schwangeren gibt es im Judentum also keinen Wertkonflikt. In jedem Fall hat die Mutter Vorrang.
Man muss dem Verfolgten retten von dem Verfolger, ja? Und das ist ein biblischer Zitat. Und der Fötus ist ein Verfolger. Er verfolgt, bedroht die Mutter. Muss man die Mutter retten. Das ist der jüdische Standpunkt.
Auf die fernöstlichen Religionen Buddhismus und Hinduismus passt die Frage, wann beginnt das Leben, eigentlich nicht. Angelika Malina, Dozentin für Indologie an der Freien Universität Berlin.
Sie ist insofern falsch, wenn sie Leben festlegen auf die Seele, ja, also dass das Seelen- oder Bewusstseinsprinzip hinzutritt, weil natürlich alle Seelen immer irgendwo da sind, auch wenn sie nicht in einem Körper jetzt gerade sichtbar sind.
Sowohl Buddhisten als auch Hindus glauben, dass alle Lebewesen einen permanenten Wiedergeburtszyklus durchlaufen.
Je nachdem, welchen Grad von Bewusstheit die Seele realisiert hat, kehrt sie entweder zurück zur göttlichen Existenz oder, je nachdem, wie sie gelebt hat, geht sie ein in verschiedene Himmelswelten oder auch eben Höllenwelten. In diesen Welten verbringt sie eine festgelegte Spanne von Jahren. Das können viele Hunderte bis zu 1000 Jahre sein, dann fällt eine Seele aus dem Himmel raus oder sie steigt aus einer Hölle wieder herauf und dann ist sie bereit, eine nächste Runde in ihrem Leben zu drehen.
Stirbt ein Mensch, verlässt sein Bewusstsein oder seine Seele den Körper und wartet als eine Art geistiges Wesen darauf, in einem anderen Körper wiedergeboren zu werden. Punaratana Thera aus Sri Lanka, ein Mönch aus dem buddhistischen Haus in Berlin-Frohnau.
Die Mutter von Buddha, sie sagte einmal einen schönen Traum. Wenn sie geschlafen, ein weißer Elefanten kam in sein Bett und dann dieser weiße Elefanten ihre Bauch reingegangen. Nachdem die Wahrsager gefragt, was bedeutet das Traum? Und Wahrsager sagte, ja, sie haben ein sehr intelligentes Kind. Deswegen, Sie haben schon diesen Traum gesehen. Dieser Elefant symbolisiert dieses geistige Wesen.
Dieses geistige Wesen oder die Seele allein macht natürlich noch keinen neuen Menschen aus. Hinzu kommen noch männlicher Samen und sogenannte weibliche fruchtbare Flüssigkeit, die Eizelle.
Es braucht unbedingt 3 Dinge, ein Mann und Frau. Und das brauchen wir noch ein geistiges Wesen. Wenn die 3 Dinge zusammenpassen, haben wir ein neues Leben. Zuerst wir haben ein Embryo. Und vielleicht gleiche Zeit oder noch ein paar Tagen, dann kommen geistiges Wesen.
Und weil die Seele oder das geistige Wesen schon bei der Empfängnis oder jedenfalls kurz danach hinzukommt, gilt das ungeborene Leben sowohl im Buddhismus als auch im Hinduismus von Anfang an als lebendig, als werdender Mensch. In traditionellen buddhistischen Gesellschaften drückt sich diese Wertschätzung zum Beispiel auch dadurch aus, dass bei der Bestimmung des Alters einer Person das vorgeburtliche Jahr mitgezählt wird. Allerdings heißt der frühe Zeitpunkt nicht, dass Buddhisten und Hindus glauben, auch ein Embryo im Frühstadium hätte schon Bewusstsein. Die Indologin Angelika Malina.
Bei uns ist die Diskussion über den Beginn von Leben ja auch verbunden mit der Frage, inwieweit Leben bedeutet Bewusstsein zu haben. Diese Unterscheidung ist im hinduistischen Kontext insofern auch da. Und da heißt es eben, dass erst im 3. bzw. 4. Monat diese Bewusstseinsfähigkeit sich in diesem Embryo überhaupt entwickeln kann, weil nämlich da erst das Herz ausgebildet wird. Und traditionellerweise, und das gilt bis heute, ist das Herz für die hinduistischen Vorstellungen der Sitz aller Gefühle, Wünsche und auch des Denkvermögens. Das ist das Organ, in dem diese Seele sich aufhält. Also diese Unterscheidung ist da, spielt aber für die Definition, wann Materie belebt ist, keine Rolle.
Gemessen an westlichen Vorstellungen hat das Individuum im buddhistischen und hinduistischen Kontext einen anderen Stellenwert. Die Seele ist ja unsterblich und kommt immer wieder auf die Erde zurück. Es gibt also immer eine zweite Chance. Insofern könnte man annehmen, dass Abtreibung in buddhistischen und hinduistischen Gesellschaften als weniger gravierend angesehen wird. Vor allem für den Hinduismus trifft das allerdings nicht zu, im Gegenteil.
Also Abtreibung ist vollkommen verboten. Das wird gleichgesetzt mit Mord. Und das geht eben auch so weit, dass auch die Verhinderung von Empfängnis, also zum Beispiel, wenn ein Mann sich weigert, mit seiner Frau Geschlechtsverkehr zu haben, begeht er schon einen Embryomord, wie das dann in den Gesetzestexten des Hinduismus heißt, weil er eben verhindert, dass eine materielle Grundlage geschaffen wird für eine Seele, die sich wieder verkörpern möchte. Und von daher ist Abtreibung vor der Empfängnis eine Möglichkeit, die im Hinduismus tatsächlich in den Rechtstexten angeprangert und verdammt wird.